Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Beim Begriff Mafia, da denkt man ja an Geldwäsche oder an Drogenhandel, aber nicht unbedingt an Holz. Aber auch das gibt es, eine Holzmafia. Und die ist nicht etwa eine kleine Splittergruppe, die illegales Tropenholz für Möbel verbaut, sondern auf Platz 3 in der Statistik der organisierten Kriminalität. Und das mitten in Europa. Es gibt Schätzungen, wonach ein Drittel des Holzes illegal gefällt wird. In Rumänien zum Beispiel verschwinden gerade die letzten Urwälder Europas und verbrennen womöglich gerade in ihrer Pelletheizung. Denn woher das Holz kommt, das sieht man ihm ja nicht an. Außer man ist ein Holzdetektiv. Die gibt es und die versuchen, illegal geschlagenem Holz und den Hintermännern auf die Schliche zu kommen. Wie sie arbeiten, das hat sich Lutz Reit angeschaut.
Eine Scheibe Holz vom Block zu schneiden, kann feinmotorisch anspruchsvoll sein. Vor allem dann, wenn der beigefarbene Holzblock knapp Fingerkuppen groß ist und die Holzscheiben nur wenige Mikrometer dick. Annemarie Wettig bereitet im Labor des Thünen-Instituts für Holzforschung in Hamburg-Bergedorf eine Probe vor, für die spätere Analyse unter dem Mikroskop. Zuvor hat sie das Holz weich gekocht, auch um die darin eingeschlossene Luft rauszubekommen.
Dann werden auch die Fasern etwas weicher. Also normalerweise kochen wir die Hölzer eine halbe Stunde. Es gibt aber auch Hölzer, die müssen mindestens 3 Stunden kochen, bis sie so erweicht sind, dass man sie schneiden kann. Und im Extremfall haben wir ein Holz auch schon mal 1 oder 2 Tage gekocht. Das sind dann diese tropischen Hölzer, die sehr viel Inhaltsstoffe haben und sehr dichte Fasern.
Wo kommt das Holz her? Ist es wirklich unbedenkliches Plantagenholz aus Indonesien oder vielleicht doch streng geschütztes Mahagoni? Das herauszufinden ist Aufgabe der Hamburger Holzdetektive. Im vergangenen Jahr haben sie rund 1000 Prüfaufträge abgearbeitet. Häufig fragen Importeure nach, stimmt die Herkunft? Ist es wirklich Eukalyptus aus einer Plantage oder doch etwas anderes? Annemarie Wettig hat die hauchdünne Holzscheibe jetzt auf einem Glas präpariert und unter das Mikroskop gelegt. Ein pittoreskes Bild mit langen Linien zwischen lauter Rot- und Brauntönen erkennt sie, mit kleinen hellen Punkten mittendrin.
Dann gibt es hier noch schöne Muster durch das Speichergewebe. Überall sind so kleine Einschlüsse von dem Gewebe. Und dann gibt es auch die Holzstrahlen, das ist auch Speichergewebe des Baumes, der sich in langen Linien durch den Schnitt zieht. Dann sehe ich hier auch wunderbar die Gefäßtüpfel. Also das sind kleine Öffnungen in den Gefäßen, durch die das Wasser weiter transportiert wird, von Gefäßteil zu Gefäßteil. Das ist ja sozusagen aufeinander gesteckt. Das ist ja nicht eine lange Röhre, sondern das sind lauter Abschnitte, die einander gesteckt sind.
Institutsleiter Gerald Koch wird sich die Probe gleich selbst unter dem Mikroskop anschauen. Er ist der Chef der Holzdetektive und tritt als Gutachter wiederholt vor Gericht auf. Zuletzt gab es viel Verwirrung um falsch deklarierte Gartenmöbel aus Eukalyptusholz, das eigentlich aus südamerikanischen Plantagen stammen sollte.
Und wenn da nicht genug Ressourcen bereitgestellt werden konnten, wurde auch mit Tropenhölzern beigemischt. Das haben wir ganz regelmäßig aufgeklärt. Unser Worst Case, wo ich auch vor Gericht war, ein ganz kleiner Beistelltisch, der als zertifiziertes Eukalyptusholz, das sollte aus Südamerika, aus Uruguay kommen, dann in Vietnam verarbeitet wurde, hat aber dann, wir haben jede Leiste untersucht, 20 verschiedene Tropenhölzer aus Südostasien gehabt.
Art und Herkunft zu bestimmen ist bei Vollholz kein Problem. Dabei hilft der genetische Fingerprint des Holzes, aber auch die Analyse von Sauerstoffisotopen. Die unterschiedliche Konzentration dieser Teilchen im Holz lässt Rückschlüsse zu auf die geografische Breite, wo die Bäume gewachsen sind. Die unterschiedlichen Methoden in Kombination erlauben dann einen hieb- und stichfesten Befund und dies sogar bei Folgeprodukten wie etwa Holzkohle. So konnte das Thünen-Institut gemeinsam mit der Naturschutzorganisation WWF nachweisen, dass angebliche Grillkohle aus Osteuropa große Mengen Tropenholz enthielt. Schwierig, wenn nicht sogar unmöglich bisher, ist der Herkunftsnachweis bei stark veränderten Folgeprodukten, etwa bei Holzpellets. Gerade eben hat Gerald Koch mit dem Zoll telefoniert. Die Frage des Beamten, ließe sich ein Verstoß gegen das Russland-Embargo bei Holzpellets labortechnisch belegen?
Konkreter Verdacht sogar, der geäußert wurde, dass in dem Fall über Türkei und Bulgarien große Mengen auch russischer Pellets wohl auch doch auf den europäischen Markt kommen sollen. Ist unwahrscheinlich schwierig, habe ich im Zoll gerade auch geantwortet, weil wir leider zurzeit für die Pellets, wo das Holz ja zerhackt, zermahlen und wieder verpresst wird, keine verlässlichen, also wissenschaftlich verlässlichen Methoden haben, 100%, wo es herkommt.
Der wachsende Bedarf an Holzhackschnitzeln und Pellets in Mitteleuropa macht sich die organisierte Kriminalität offenbar verstärkt zunutze. Diesen Verdacht hegt der Ermittler Sasa Braun von Interpol.
Auch im Zuge des Krieges in der Ukraine und der neuerlichen Entwicklung sind aktuell weitere Schlupflöcher innerhalb der EU an den Außengrenzen entstanden. Beispielsweise in Osteuropa haben wir neue Ermittlungen, wo der Verdacht besteht, dass russisches und weißrussisches Holz umetikettiert als Holzbiomassenbrennstoff illegal über Lettland und Litauen importiert wird.
Sasa Braun arbeitet als Criminal Intelligence Officer in der Interpol-Zentrale in Lyon in Frankreich. Seine Ermittlungsreisen führten ihn bislang vor allem in die Tropenländer, doch nun gerät auch Osteuropa verstärkt in den Fokus.
Und hier verschwinden natürlich gewaltige Massen an Holz völlig unbemerkt. Embargos und steigende Preise regen natürlich auch immer wieder kriminelle Netzwerke dazu an, Systeme auszuhebeln und kreative neue Wege zu finden, um sich erheblich daran zu bereichern.
Bei den Pellets gibt es also noch Forschungsbedarf, um die Herkunft eindeutig nachzuweisen. Bei Vollholz ist das kein Problem, so auch heute nicht. Gerald Koch beugt sich übers Mikroskop und betrachtet die soeben vorbereitete Probe.
Das, was wir jetzt sehen, ist für uns eine sehr bekannte Holzart. Ein Plantagenholz, was weltweit kultiviert wird. Botanisch ist es Hevea brasiliensis, das Rubberwood. Ursprünglich kommt es ja aus Südamerika, auch für die Kautschukgewinnung, wird aber jetzt als Plantagenholz weltweit kultiviert und regelmäßig in Möbeln, in Holzwerkstoffen verarbeitet. Aber die Strukturmerkmale sind so signifikant, dass wir da nur wenige Sekunden brauchen, um es eindeutig zu erkennen.
Der bloße Augenschein reicht dem Experten, um die Holzart als unbedenklich einzustufen. Kautschukbäume liefern nach rund 25 Jahren nicht mehr genügend Naturlatex. Dann schlägt die Stunde für das begehrte Holz mit dem hellen, warmen Farbton. Deutlich härter als heimische Arten wie Eiche oder Ahorn ist es bestens geeignet für den Bau von Möbeln, Musikinstrumenten und Kinderspielzeug. Wo das Treibhausgas CO2 in Form von Kohlenstoff dauerhaft gebunden ist.
Holz ist die natürliche Ressource, die wichtigste eigentlich, die natürlich nachwächst, die den Kohlenstoff speichert. Wir werden sicherlich die nächsten Jahre in dem Bereich sensibel und natürlich nachhaltig mit dem Werkstoff umgehen, aber einfach zusammengefasst, am Holz geht kein Weg vorbei.
Das sagt Gerald Koch vom Thünen-Institut in Hamburg. Er versucht, illegal geschlagenes Holz ausfindig zu machen.